Ich weiß nicht, ob du heute Morgen bei der Bibelvorlesung ein bisschen überrascht warst, dass wir an Ostersonntag, der Verstehungsgottesdienst, dass wir über den Tod Jesus reden. Vielleicht habe ich gedacht, dass wir noch am Karfreitag waren. Aber ich wollte schon bei dieser Stelle anfangen. War heute, wir spüren die Freude, dass Jesus auferstanden ist. Aber heute, bevor wir diese Freude erfahren werden, wie die ersten Zeugen von der Auferstehung Jesu erfahren, werden wir sehen, dass eigentlich sie anders angefangen haben. Am Anfang der Geschichte heute sind sie gar nicht fröhlich. Haben sie gar keine Zuversicht. Danke. Wenn du überlegst, dass diese Menschen, sogar sowohl die 12 Jünger, als auch viele andere, die Jesus nachgefolgt haben, auch eine Gruppe von Frauen, die mit ihm gegangen sind, in ihm nachgefolgt haben, zu seinen Füßen sich gesetzt haben und von ihm gelernt haben. Und diese, die auch als Fischer ihre Netze verlassen haben, ihre Boote verlassen haben, ihr ganzer Beruf so stehen geblieben haben und haben Jesus nachgefolgt. Sie haben alle ihre Hoffnung in einem Mensch gesetzt. Und dann in einem Schlag, eigentlich über die Stunden in der Nacht, haben sie alle Hoffnung verloren. Alle ihre Hoffnung war in diesem Mensch. Und jetzt haben die an der Macht waren, irgendwie anscheinend die Oberhand gehabt und haben ihren König getötet. In so einer Situation waren die zwei Frauen, die wir heute Morgen erfahren möchten. Diese zwei Frauen mit anderen haben gesehen, als Jesus am Kreuz so gelitten hatten, wie sie ihm gespöttet haben und wie er auch gestorben ist. Und diese Frauen, vielleicht habt ihr das gesehen, diese zwei Männer, der Mann von Arimathäa, der Josef und auch Nikodemus, haben Jesus vom Kreuz gebracht und haben ihn in dem Grab gelegt. Und es gab Frauen, spricht hier von drei, die von fern, von weitem das betrachtet haben. Sie wollte sehen, wo Jesus und sein Leib hingelegt wurde. Wo wurde er beerdigt? Und sie saßen gegenüber von dem Grab. So fängt die Geschichte ganz trüb an heute. Ich möchte dann heute Morgen vorlesen aus dem nächsten Kapitel, Matthäus 28, Abvers 1. Als der neue Tag beginnt, nach dem Sabbat, nach dem Samstag, der siebte Tag der Woche vorbei war, es war der erste Tag der Woche. Und es gibt vier Berichte von Jesus und seinem Tod und der Auferstehung. Und wenn du die alle zusammenbringst, ist es ein bisschen so, wie wenn es so vergleichen kann, wenn du wenn es eine Katastrophe gibt, eine Naturkatastrophe oder irgendwas für ein Erlebnis. Und viele haben das erfahren, Augenzeugen. Ist es eine lange Zeit ein ziemlich Durcheinander, weil einer hat das so gesehen, einer hat auch ein anderes Teil gesehen. Und um das ganze Bild zu bekommen, oftmals über die Wochen nach einem Unfall oder Katastrophe, wird die Geschichte so oder vielleicht so, aber dann kriegst du von allen Augenzeugen eine andere Dimension und hast du dann das ganze Bild von was tatsächlich geschehen ist. So ist es mit diesem, es war nicht, sagen wir mal, so, dass alle gleichzeitig das erfahren haben, sondern es war verschiedene Leute, verschiedene Frauen, verschiedene Männer, die auch Jesus und seine Auferstehungsleib erst erfahren haben. Und es ist interessant, wenn du alle vier zusammenbringst, dann siehst du, wie aktiv, wie gezielt Jesus nach seiner Auferstehung gelebt habe. Ich möchte das heute vorlesen. Wir werden nur einen Teil von der Geschichte, nur quasi von den Augen, durch die Augen von diesen zwei Frauen die Auferstehung erleben und sehen, was sagt Gott uns. Es ist nicht uns hier, das etwas nur zu informieren. Es ist nur etwas nur unterhaltsam, sondern es ist hier, um etwas in unserem Leben anzusprechen, um uns zu ändern. So lass uns Gott in seinem Wort uns ändern. Matthäus 28, Vers 1. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie die Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, sei gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Am Anfang dieser Begebenheit sind diese Frauen absolut betrübt, hatten großen Angst. Ihre Hoffnung ist alles verloren gegangen. Es sah aus, wenn du dir vorstellst, sie haben alle ihre Hoffnung in ihm gehabt. Die Wahrheit war Jesus. Und jetzt, in ihrer Realität, in ihrem Leben, in ihrer Erfahrung, war alles dagegen gesprochen. Es war wie ein Widerspruch zu der Wahrheit. Als ob Gott irgendwie den verlassen hatte. Manchmal ist es so, dass wir etwas von Gott wissen, was er sagt, was Jesus selber gesagt hat, aber was wir erfahren, kommt vor, als ob Gott uns vergessen hat. Ich kann Dutzende Geschichten erzählen. Sicherlich hast du auch Geschichten in deinem Leben, wo du weißt, warum? Warum ist das so geschehen? Wo war Gott eigentlich in dem Moment? Du hast die Wahrheit von Gott und du hast, was du erlebst. Und es scheint, als ob sie einander sich widersprechen. So standen diese Frauen in einem scheinbaren Widerspruch. Sie haben es nicht verstehen können in dem Moment. Aber diese Frauen hatten immer irgendwie noch eine kleine Hoffnung. Ihre Hoffnung war noch in Jesus. Hier ist er. Er ist gestorben sogar. Er ist in dem Grab. Er war 3 Tage in dem Grab. Er war wirklich, tatsächlich tot. Die Beerdigung im Grab Jesu ist wichtig, weil er wirklich tot war. Ich habe heute nur von den Nachrichten von, ich glaube, in den letzten paar Jahren einer Frau, Janina Kolkiewicz, 91 Jahre alt, sie wurde tot erklärt, aber als sie ihren Leichnam vorbereiten wollte, haben sie festgestellt, sie war noch am Leben. Es waren noch Stunden danach, aber irgendwie haben sie das falsch beurteilt. War das auch bei Jesus so? Haben sie einfach falsch verurteilt? Ja, er sah tot aus, aber war wirklich nicht. Es gibt viele, auch Theologen, die das behaupten, dass Jesus wirklich nicht tot war. Er war ohnmächtig. Er war wirklich kurz vor dem Tod, aber war nicht wirklich tot. Aber wenn du die Geschichte liest, ein Speer in seine Seite durchgestochen. Selbst die Kreuzigung und die Geißelung war genug, um jemanden zu töten. Und der Hauptmann, der ein professioneller Mörder war, Hinrichter war, hat auch festgestellt, ja, er ist tot. Er kannte sich aus mit solchen Menschen. Er kannte jemanden, der wirklich tot war, hat sich bewundert, aber nur sicher festzustellen, hat ihn den Speer in seine Seite durchstochen lassen. Blut und Wasser kam raus. Dieser Mensch war tatsächlich tot. Und um das wirklich festzustellen, 3 Tage in dem Grab. Keine Hoffnung, medizinisch gesehen, ärztlich gesehen. Es war für diesen Mensch vorbei. Aber diese Frau hat so eine Liebe für Jesus, dass auch wenn die Hoffnung weg war, sie hat alles riskieren wollen, um noch einmal ihm zu ehren und seinen Leib mit einem wohlriechenden Öl zu salben. Was für eine Hingabe, was für eine Liebe, selbst in dem Moment, wenn die Hoffnung weg war. So kamen sie zu dem Gruft. Anscheinend wussten sie nicht, dass es Wächter gab. Sie hätten das sicherlich nicht gewagt, mit dem Wächter da wären. Und mit dem Siegel von dem Pilatus. Sie haben das nicht mitgekriegt, dass es so war. Aber sie kamen und haben nur den Sorgen gehabt. Wie werden wir den Stein wegwälzen? Das können wir nicht. Es gab so eine Furche in dem Stein, so das ausgemeißelt wurde und der Stein ging rein, aber das wieder rauszunehmen, bräuchte man mehrere Männer, das zu tun. Es war fest. Sie haben Sorgen gehabt, wie schaffen wir das? Und dann sehen wir, was Gott schon gemacht hat, als sie gekommen sind. Es könnte sein, wir wissen nicht, ob die Frauen das tatsächlich erlebt haben mit dem Erdbeben, ob sie da vor Ort waren, ob der Engel schon vor Ort war und das schon gemacht hat, wenn die alle die Geschichten, die Berichten zusammenbringen. Aber es ist tatsächlich geschehen. Es gab diese Erdbeben. Es gab diesen Engel von dem Herrn, der gekommen ist und diese Wächter, diese ganz ausgerüstet bewaffneten Wächter, die da waren, um festzustellen von den Pharisäern, damit die Jünger den Leib Jesu nicht klauen können, wegnehmen könnten, um etwas, eine Legende von Jesus oder ihm als besonders zu machen. Da standen die Wächter, aber sie hatten keine Hoffnung gegen diesen Engel. Sie waren wie Tote. Aber dann kamen die Frauen. Und der Engel spricht zu denen. Kannst du dir vorstellen, wie es dieser Frau gegangen ist in dem Moment? Hier steht ein Engel. Jemand, der strahlt. Kein normaler Mensch. Und der Engel sagt zu denen. Und hier kommen wir zu der Botschaft. Zu den Frauen, aber auch zu uns. Erste Worte. Nach allem, was sie erlebt haben, die letzten 3 Tage, die ganze Gewalt von ihrem geliebten Jesus, die Hoffnung ist weg. Verzweiflung mit den Jüngern. Die Jüngern haben erst jetzt sich in dem Kammer eingesperrt, weil sie Angst hatten, was werden die Jünger, Juden uns tun jetzt, antun. Alles, was sie erlebt haben. Jetzt kommt eine Botschaft von Gott. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wie wird es weitergehen? Das wussten die noch nicht. Wo ist Jesus? Das wussten die auch nicht. Aber es gibt Hoffnung noch. Fürchtet euch nicht. Sei beruhigt. Es wird alles gut. Fürchtet euch nicht. Denn ich weiß, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Wisst ihr was? Jesus weist unserem Herzen. Er weiß, was wir suchen. Er weiß, was unsere Sehnsüchte sind, was wir brauchen. Er weiß das alles. Und er sagt, ich weiß, was du suchst, wen du suchst. Alle Menschen sind auf die Suche nach Frieden, nach Erfüllung, nach Freude. Und sie suchen nur bei verschiedenen Quellen, bei unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Lebensstil. Sie suchen in sündhaften Lebensstil ihre Freude. Sie suchen in Unterhaltungen Freude und Erfüllung. Und es ist nie genug. Sie brauchen immer mehr. Sie suchen was. Nun, diese Frauen hat Jesus gesucht. Und da waren sie richtig. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Und jetzt kommt die Wahrheit. Das erste Mal, dass wir das erleben. Er ist nicht hier. Ihr sucht einen toten Jesus. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier zu finden. Denn er ist auferweckt worden. Nun, wir lesen das. Wir lesen das in der Bibel. Und es ist, ob wir von der Realität zu der Bibel kommen und sagen, ja klar, er war tot, ist auferstanden. Aber warte mal. Wie viele von uns sind bei einer Beerdigung dabei gewesen? Bist du bei der Beerdigung dabei gewesen? Ja. Und wenn jemand tot ist, meine Oma und Opa sind innerhalb einem Jahr beide gestorben. Und wenn jemand tot ist und dann ein paar Tage müssen die oftmals warten, bis die Familie kommen kann zur Beerdigung und alle warten und dann kommen sie zusammen und jemand sagt, ja, Opa ist tot, aber ja, ist wieder auferweckt worden. Ah ja, okay, alles klar. Es gibt's nicht. Du würdest mich auslachen. Der Tod, liebe Leute, in unserer menschlichen Erfahrung ist endgültig. Es ist dann vorbei. Es ist für diesen Mensch vorbei. Punkt. Er kann nicht mehr in Urlaub gehen. Er kann nicht mehr in der Arbeit gehen. Nicht mehr mit seinen Kindern was ausmachen. Es ist für vorbei. Aber dieser Engel sagt todernst, er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Er ist leiblich auferstanden. Er ist nicht mehr da. Und was er sagt zunächst, ist ganz wichtig, weil er sagte, er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Wie er gesagt hat. Nun, wir müssen überlegen. Jesus hat nicht selber das denen gesagt. Er hat eine Bote geschickt, der das sagt. Und er sagt ihnen, er ist auferstanden und der Grund oder der Beweis dafür ist, Jesus hat das schon selber gesagt. Er hat das versprochen. Nun, das ist interessant, wenn du die Evangelium liest und durchmachst. Es gibt mehrmals, mindestens dreimal, vielleicht viermal, es könnte ein paar andere Stellen, die ich übersehen habe, wo Jesus gesagt hatte, ich werde sterben. Ich werde getötet werden. Ich werde 3 Tage im Grab sein. Am 3. Tag werde ich auferstehen. Und es ist interessant, mehrmals sagt er das. Und einmal hat er das gesagt, und die Jünger, sie waren betrübt. Oh nein, sie haben nicht das letzte Teil gehört. Sie haben nur von dem Tod gehört. Oh, waren sie betrübt. Haben Hoffnung verloren. Er ist tot. Er wird sterben. Wie kann das sein? Und das letzte Satz. Und am 3. Tag auferstehen werden. Sie haben das gar nicht gehört. Gar nicht kapiert. Nun, die Bibel eigentlich erklärt das uns selber. Ich werde das nicht viel Zeit hier verbringen, aber es ist interessant zu merken, selbst hat Gott, die Bibel sagt in Lukas 18, Vers 34, hat Gott ihrem Herzen hat es von ihrem Herzen verborgen. Die Jünger haben das nicht wirklich verstanden. Du sagst, warum würde Gott etwas sagen und dann denen das nicht verstehen lassen? Das macht keinen Sinn. Nun, Gott hat seine Gründe. Aber ich denke, es gibt mindestens ein oder zwei, die wir erwähnen können. Wenn du überlegst, dass die Jünger wirklich geglaubt haben, er wird auferstehen, wie hätten sie sich verhalten nach dem Tod Jesu? Hatten sie gefeiert auf der Straße? Er ist gestorben. Aber der Vater sie in das Gesicht angeschaut, hey, pass mal auf, er wird wieder auferstehen, er hat uns gesagt. Okay. Auf der Straße feiern und hupen mit ihrem, nicht mit Autos, aber sie feiert, okay, okay. Das hat schon wir schon verdächtig, oder? Siehst du, Gott hat in seiner Souveränität denen auch das nicht verstehen lassen, weil er denen und auch er selbst seinen Plan ans Ziel bringen wollte und erfüllen wollte. Oh, er hat denen, kannst du sagen, ein bisschen leiden lassen. Nicht nur ein bisschen, sondern 3 Tage wirklich in Not. Hoffnungslos. Nichts mehr zu tun. Aber das war genau richtig und ist das beste Beweis, dass sie gar nicht mit der Auferstehung Jesus zu tun hatte. Stell dir vor, haben sie tatsächlich, die Jünger, sein Leib gestohlen? Jesus sein Leib gestohlen und dann etwas so hochgemacht, etwas erfunden, um eine Religion zu gründen, wie manche Theologen meinen. Und es war nur erfunden, nur fabriziert. Aber in ihrem Zustand? Glaube nicht. Wirklich? Wenn sie so tamponiert waren und oben in einen Raum eingesperrt sind, und dann kommen sie, hey, Leute, lass uns einen Plan machen und schauen, sagen, dass Jesus auferstanden ist. Okay, auch wenn du so weit das behaupten könntest, ich wage es dir zu sagen, ich denke, für so einen Scherz, für so eine Lüge, würden sie nicht bereit sein zu sterben, oder? Tage später waren diese Männer bereit, in den Tempel zu stehen und sagen, Leute, er ist auferstanden. Tu mit mir, was du willst. Etwas ist geschehen. Und es fing so an, wie er gesagt hat. Jesus hat das gesagt und er hat das so schon vorprogrammiert in ihrem Gedanken, damit in dem Moment, dass der Engel das sagt, haben sie verstanden. Stimmt. Er hat es gesagt. Ich habe das in Erinnerung. Er sagte, dass er stirbt, aber dann auch versteht. Und haben sie in dem Moment die Hoffnung wieder gewonnen. Siehst du, Gott hat seinen Plan. Er arbeitet an Menschen. Und selbst diese Frauen in dem Moment musste glauben, was Jesus gesagt hatte. Und nicht nur sein Gesicht sehen müssen. Aber Gott lässt uns nicht ohne Beweis. Weil er sagt ihnen, er ist auferweckt, wie er gesagt hat, kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hatte. Er sagt, schau mal nach. Ich habe es gerade gesagt, aber schau rein. Schau, er ist nicht mehr da. Ihr habt gesehen, die waren Augenzeugen, diese Frauen. Und die haben gesehen, dass er dort beerdigt wurde. Aber er ist nicht mehr da. Schau, wo Josef und Nikodemus ihm mit dem Leintuch so reingewickelt haben und so in Liebe hingelegt haben. Er ist nicht mehr da. Der Grab ist tatsächlich leer. Erst kommt Gottes Wort, dann kommt der Beweis. Aber diese Frauen haben das geglaubt. Nun, wenn du etwas wirklich glaubst, dann wirst du bereit, es auch in der Tat umzusetzen. Und deswegen sagte er zunächst und geht schnell hin, sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist und sieht, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Hier kam die letzte Botschaft. Er sagte, wolltet ihr Jesus wirklich sehen? Natürlich. Wo ist Jesus? Ihr werdet sich euch zeigen. Aber ihr müsst nach Galiläa gehen. Sagt die Jüngern, sagt es weiter. Er trifft euch in Galiläa. Nun, das hat mir immer ein bisschen gestört. Was hat das mit dem Ganzen zu tun? Die Bibel sagt nicht ganz. Vielleicht wollte er eine Zeit lang so eine Auszeit geben für die Jünger, dass sie weg von Jerusalem, wo das ganze Zentrum von der ersten Gemeinde kommen würde, um ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Stell dir vor, diese Jünger, sie hatten sich schon geschämt. Also sie sind entflohen. Sie sind, als Jesus verhaftet wurde, sind sie abgehauen. Sie waren weg. Manche haben so von fern geschaut, aber sie waren gar nicht mutig. Selbst Petrus, der mutig sich vorbringen wollte, hat am meisten gescheitert, am schlimmsten. Und Jesus wollte denen eine Auszeit geben mit ihm, um seine Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Es war, Galiläa war bei dem See, so knapp 200 Kilometer. So quasi von hier nach München. Zum Fuß. Okay. Vielleicht hatten die ein Lasttier gehabt, wissen wir nicht. Das war nicht eine lange, kurze Strecke. Es war in dieser Zeit, nach der Auferstehung, er wollte gezielt, konzentriert Zeit mit denen verbringen. Sie mussten aber gehorchen. Sie mussten wirklich glauben, dass er dort sein würde. Sie mussten das glauben. Und wenn du wirklich etwas glaubst, wirst du bereit, das auch in der Tat umzusetzen. Und so haben diese Frauen, und jetzt ist die Frage, wie haben sie darauf reagiert? Sie hätten sagen können, ja, das ist ja toll. Du sagst, dass Jesus auferstanden ist. Du stehst da so ausstrahlend und alles. Aber wo ist er denn? Für ihn nicht. Sie hätten wirklich verzweifeln können und alles hinterfragen können. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben die Worte Gottes wahrgenommen und geglaubt. Und das ist, was Gott von uns verlangt. Also ich merke und ich denke, Gott hier das absichtlich so gemacht hat, dass Jesus nicht selber da gestanden hatte, weil sie mussten lernen, an den Worten Gottes zu vertrauen und nicht nur in seine persönliche Gegenwart. Sie mussten das langsam jetzt lernen. Sie hat mit ihm gelebt. Jetzt müssen sie nehmen, was er gesagt hat, was er sagen würde durch den Apostel und was er im Alten Testament auch gesagt hat von ihm, von sich selbst. Und müssen die das glauben. Und so stehen wir auch genau in dem gleichen Lager. Manchmal sagen Leute, naja, ich würde an Jesus glauben, wenn ich ihn persönlich sehen würde, wenn er in den Gottesdienst kommen würde und predigen würde. Dann würde ich glauben. Es tut mir leid. Er ist in dieser Zeit in Weltgeschichte nicht auf der Erde. Aber was er hintergelassen hatte, was er uns gegeben hatte, ist mehr als genug. Es ist fester. Du kannst es wirklich studieren. Du kannst wirklich forschen, was er gesagt hat. Es geht nicht um eine Erfahrung. Oh, ich habe Jesus gesehen. Na ja, okay. Der in Brasilien, er war Jesus, sagt er. Andere in einem anderen Land, ich bin Jesus oder ich habe Jesus gesehen. Jeder nach seiner Erfahrung. Gott sagt, nee, so geht's nicht. Was ich gesagt habe, steht in diesem Buch. Wie er gesagt hat, diese Frauen mussten entscheiden. Werden sie sich an diesen Worten glauben? Werden sie sich auf seine Worte verlassen? Oder werden sie sagen, nein, wir bleiben bei der Gruft, bis du uns ihm zeigst? Sie mussten glauben und gehen. Und dann haben sie reagiert. Und hier, ich denke, es ist wichtig zu merken, Gott gibt seine Offenbarung, er greift ein in dem Leben von diesen Frauen. Und dann ist die Frage, wie reagieren sie darauf? Vers 8, sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Nun, wir müssen verstehen, und das ist ein anderer Punkt, Beweis, dass dies wirklich tatsächlich geschehen ist. Wenn die Jünger etwas fabriziert hatten, so eine Geschichte, um eine Religion zu gründen, dieses Christentum, okay, war es so in der Zeit, du würdest nie, es tut mir leid, Frauen, aber du würdest nie eine Frau und ihre Augenzeugen als zuverlässig nehmen. Es war einfach so. Okay? Es ist nicht jetzt so, okay, jetzt sind die Frauen eher zuverlässiger als die Männer. Ja, sage ich einfach so. Sorry, Männer. Jetzt habe ich alle verfeindet. Warte mal. Okay. Okay. Aber die Frauen waren wirklich, wenn du ein Augenzeugen hättest, wenn du etwas fabrizierst, musst du die Männer an ihr Zeugnis nehmen. Sie waren die Augenzeugen. Aber wie die Geschichte vorkommt, Gott hat erst Frauen ausgesucht. Und erst die Frauen gezeigt, dass Jesus auferstanden ist. Sie waren die ersten Augenzeugen Jesu. Liebe Leute, das kann keine fabrizierte Geschichte sein. Die Jünger waren dumm, wenn sie das so erfunden hätte. Gott lässt die Frauen das erst wissen. Und die waren die ersten Zeugen. Und sie müssen jetzt zu den Jüngern gehen, um versuchen, denen zu überzeugen. Vielleicht nicht so einfach. Wir Männer sind langsamer manchmal, ne? Müssen alles sehen, müssen alles beweisen. Wir stellen alle Fragen, oder? Habe ich recht? Ja. Was machen wir? Okay, wir müssen alles wissen und alles analysieren. Wirklich? Ja, du spinnst. Ihr habt die ganze Nacht da gestanden. Ihr seid zu früh aufgestanden. Habt nichts gesehen. Aber es war denen egal. Sie wussten, was sie erlebt hatten. Es war felsenfest. Und sie waren bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um der Jünger zu sagen. Sie gingen schnell, mit großer Freude. Und jetzt sehen wir die Gnade Gottes. Es ist wunderbar. Sie glauben, sie gehorchen, sie gehen. Und jetzt stellt Jesus sich auf den Weg. Jetzt erscheint er sich zu denen. Jesus kam ihnen entgegen und sprach. Es ist interessant, was er hier sagt. Er sagt, seid gegrüßt. Also das ist eine ganz normale Begrüßung. Es ist so wie, ja, Servus, Hi. Also es war nichts was Besonderes. Er sagt, Hallo. Es war ganz normal. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Liebe Leute, Gott erwartet von uns, er verlangt von dir und von mir, dass wir glauben, was er sagt, ohne zu sehen. Es ist nicht, dass wir den Verstand ausschalten, auf keinen Fall, sondern dass wir wahrnehmen, dass wer spricht hier, ist nicht ein normaler Mensch, sondern es ist Gott, der das offenbart. Und was Gott sagt, sein Name steht drauf. Und wenn es nicht erfüllt wird, ist er untreu bewiesen. Sein Name, sein Ruf steht auf dem Spiel. Und du musst bereit sein, diesem Worte als zuverlässig und treu zu weisen. Die sind von Gott. Und dann wirkt er. Stellt er sich auf den Weg. Wir merken hier ganz nebenbei, wie sie seine Füße umfasst haben. Er war leiblich auferstanden. Die gleichen Füße mit dem Narben haben sie umfasst. Es war kein geistlicher Form, der geschwebt hatte da auf dem Boden. Es war seinem Leib, den gleichen Leib. Er war nicht mehr in dem Gruft. In seinem Leib ist er auferstanden. Sie haben seine Füße umgefasst. Sie warfen sich vor ihm nieder. Sie haben ihm angebetet, weil er Gott war. Normaler Mensch oder Engel wirst du nie anbeten dürfen. Und bestätigt Jesus wieder, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meine Brüder, dass sie hingehen nach Galiläa, dort werden sie mich sehen. Diese Frauen haben alle Bandbreite von Emotionen erfahren bei dieser Begebenheit. Sie waren tief deprimiert, sie waren erschrocken, große Angst. Sie haben die größte Freude gehabt und auch den großen Trost, weil sie Jesus gesehen haben. Ich möchte uns fragen, Warum hat Gott diese Geschichte seinem Wort gegeben? Was möchte er uns zeigen? Ich bin überzeugt, wenn Gott ein was gibt in seinem Wort, es ist etwas, der uns zeigt, es gibt etwas dann in meinem Leben, das fehlt. Deswegen brauche ich die Geschichte, brauche ich diese Worte. Warum sagt Jesus diese Worte? Eines ist klar. Die größte Sünde, die wir Menschen haben, ist nicht, was wir in der Gesellschaft sehen für Sünde. Vom Töten, Lügen, Ehebruch, Eltern ungehorsam sein und was auch immer die 10 Gebote sagen. Der größte Sünde ist Gott und seinem Worte nicht zu glauben. Warum ist das schlimm? Weil wenn wir das in Frage stellen, wenn wir Gott und seine Worte in Frage stellen, dann sagen wir im Kurzen, Gott ist unzuverlässig. Gott lügt. Er sagt die Wahrheit nicht. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Ich muss mich auf mich verlassen. Oder auf einen anderen verlassen. Oder auf den Wissenschaftler verlassen. Oder auf die Gesellschaft. Oder eine andere Philosophie. Ich muss mich auf einen anderen verlassen. Gott weiß ich nicht. Du könntest quasi einen Aufkleber nehmen und das Wort Lügner darauf schreiben und ihm es Gott geben, dass er es tragen muss. Du sagst, ja, das ist krass, so glaube ich nicht. Aber wenn du Gott in Frage stellst, wenn du wirklich dich nicht auf Gott vertraust, dann machst du das. Mache ich das. Gott hat uns eine wunderbare Offenbarung gegeben. Er hat uns alles gesagt, wie er die Jünger und die Frauen alles gesagt hat, was sie gebraucht haben. Er hat also alles gesagt in seinem Wort, was wir brauchen. Das haben wir heute Morgen gehört von Römer, Kapitel 6 oder Kapitel 10, dass wir glauben müssen, dass wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus auf dem Toten auferweckt ist. Ich möchte dich fragen, glaubst du das? Gott sagt dir, glaub es. Es ist geschehen. Es ist für dich geschehen. Ich habe mir heute ein Buch gebracht. Ich denke, ich habe es vielleicht früher erwähnt. Es war von einem Mann, der gar nicht an Gott geglaubt hatte, gar nicht an Jesus geglaubt hatte. Seine Frau ist aber zum Glauben gekommen. Und er war tief empört und merkte, dass, dass sie gar nicht in der gleichen Gemeinschaft was hatten. Und er war Journalist in Chicago, ganz bekannter Journalist eigentlich. Immer noch jung, so glaube ich 30 oder so, aber ganz bekannt für einige Artikel, die er geschrieben hat, Forschung, die er gemacht hatte. Und er hat dann fest entschlossen, ich werde meine Frau und ihr Glauben widerlegen. Und ein Mann hat ihm empfohlen, okay, wenn du, das war ein unglaublicher Freund von ihm, wenn du es wirklich widerlegen möchtest, das Beste zu tun, ist die Auferstehung. Wenn du die Auferstehung beweisen kannst, dass es wirklich nicht passiert ist, dann ist alles wie ein Kartenhäuser. Also es geht weg. Du hast nichts mehr, ein Fundament, wenn die Auferstehung nicht stimmt. So ist der Mann in die ganze Welt gegangen, zu vielen Theologen, Wissenschaftlern und so weiter und hat geforscht, als Journalist, ungläubig, um seine Frau zu widerlegen. Nach Jahren, ich vergesse genau die Zeit, Schiene, letztendlich kam er zu dem Punkt, mit allen Fakten, die er gesammelt hatte, von Gläubigen und Ungläubigen und die Bibel selbst geforscht, kam er zu der Schlussfolgerung. Es stimmt doch. Es stimmt doch. Aber er stand da und er wollte das nicht glauben. Und das hat er festgestellt. Es war nicht, weil Gott nicht genug Offenbarung gegeben hat. Er hat mehr als genug, wenn du die Zuverlässigkeit der Schrift, sowohl Alt- als auch Neuen Testament, zu den Augenzeugen von Jesus, Paulus spricht von der Tatsache, dass 500 über die nächsten 40 Tage mehrere haben Jesus gesehen. Es war nicht so hier oder da ein oder zwei paar Frauen, die so dunkel in der Nacht, Morgendämmerung Jesus gesehen hatten. Wir sprechen von 500 auf einmal haben Jesus gesehen. Auf einmal, 500 Leute. Und Paulus sagt, einige von den Augenzeugen leben noch. Frag nach. Sie leben noch. Das ist ein Wagnis, oder? Tatsache ist, es stimmt doch. Er lebt. Du wirst kein Grab finden, wo Jesus begraben ist. Sein Leib ist nicht da, weil er sitzt zum Rechten des Vaters in der Macht. Und er kommt wieder. Er hat versprochen. Wie er gesagt hat, ich möchte dich fragen, glaubst du an dem, was er gesagt hat? Psalm 95, Vers 7, Alten Testament, spricht Gott zu Israel. Der ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, hast du Gottes Stimme gehört heute? Von der Bibel hast du. Wenn du meine Stimme hörst, verhärtet euer Herz nicht. Wir haben alle Gottes Wort gehört. Die Frage liegt bei jedem persönlich. Die Verantwortung liegt bei jeder persönlich. Zu glauben und zu akzeptieren, was Gott sagt. Oder umgekehrt, unsere Herzen zu verhärten. Sage nein. 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 Gott hat jeder uns den freien Willen gegeben. Wie wirst du auf Jesus reagieren? Ich möchte dich bitten. Sag ja. Sag ja. Diese Frauen haben geglaubt und Jesus hat die nie enttäuscht. War das schwer? Schon. Sah es widersprüchlich aus in ihrem Leben? Absolut. So wird auch in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Es wird nicht immer alles klar, aber im Glauben gehen wir vorwärts, weil er gesagt hat. Und er gibt dir die Zuversicht, wo du hingehst. Du kommst im Himmel. Jesus Christus ist für uns 3 Tage vor dieser Begebenheit an dem Kreuz gehängt, um deine und meinen Sünden und Schuld wegzunehmen, die Sünde der Welt wegzunehmen. Das haben wir am Karfreitag gefeiert. Und er ist auf dem Grab gekommen. Und weißt du, wo deine Sünden geblieben sind? Sie sind in dem Grab verschwunden. Er kam nicht aus dem Grab mit deinen Sünden und sagt, schau mal, was du gesagt hast, getan hast. Es ist in dem Grab. Und du musst nur glauben. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden von all deinen Sünden und Schuld. Es ist versprochen von Jesus selber. Glaub an ihn. Und fürchte dich nicht. Er hat alles gemacht. Wir wollen beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du durch diese Begebenheit diesen Frauen gesprochen hast. Du sprichst klar. Du sprichst in Liebe. Du sprichst die Wahrheit. In dir ist alle Wahrheit. Und ich bete für uns, Herr. Ich bete für jeden einzelnen Seele, die hier unter meiner Stimme sitzt. Herr Jesus, du liebst jeden. Ob sie dich lieben oder dich in ihrem Herzen ablehnen. Und ich bete für die, Herr, ich flehe zu dir, dass du weiter in Herzen wirkst, bis du durchdringst in ihren Seelen und sie merken deine Liebe und Treue, damit die nicht verloren gehen müssen und die Ewigkeit weg von dir, getrennt von dir leben müssen. Was für eine Tragödie. wenn jemand, für den du gestorben bist, für den du alle Sünden am Kreuz getragen hast, trotzdem in die Hölle geht, weil sie nicht an dich glauben. Herr, ich bete, dass du im Herzen wirkst. Amen. Ich möchte sagen, dieses Buch habe ich 3 Exemplare auf dem Sideboard. Einfach von uns als gemeines Geschenk, wenn du einen mitnehmen willst. Es ist ganz spannend und informierend, dann kannst du gern es haben von uns.